Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 20 der Vorlesung Algebra 1 im Wintersemester 2020-2021. In diesem Skript werden wir eine Charakterisierung für endliche auflösbare Gruppen beweisen. Wir werden ferner ergänzen zum Beispiel 18.9 die Gruppen AN und SN für N größer gleich 5 untersuchen. Und damit werden wir Abschnitt 19 beenden. Wir werden auch Abschnitt 20 anfangen, wo wir die Aussagen der Silo-Sätze geben werden. Und wir werden anfangen mit den notwendigen Begriffen und Werkzeug für deren Beweise. Okay, so, ich fange an hier zu lesen. Seite 1 im Skript 20. Eine kleine Bemerkung vorab. Sei G eine nicht-triviale Gruppe. Die Bemerkung 20.1 sagt, G ist auflösbar und einfach, impliziert G ist abelsch. Die Begründung ist unmittelbar, weil wenn G auflösbar, gleichzeitig auflösbar, aber einfach ist, dann gibt es ja nur die triviale Normalreihe, das heißt die Normalreihe, die triviale Untergruppe ist normal in G, und jetzt sagen wir auflösbar, das heißt, dass dieser Quotient G modulo der trivialen Gruppe noch abelsch sein muss, also G muss abelsch sein, denn dieser Quotient ist ja isomorph zu G. Gut, und jetzt wollen wir die Charakterisierung hier Satz 20.2 lesen und beweisen. Sei G eine endliche Gruppe, dann ist G auflösbar, genau dann, wenn die Kompositionsfaktoren einer Kompositionsreihe zyklisch von Primordnung sind. Naja, wir müssen die nicht-triviale Kompositionsfaktoren nehmen. Also, falls es wiederholte Glieder in der Kompositionsreihe gibt, dann ist ja dieser Kompositionsfaktor trivial und das können wir einfach nicht betrachten. Also, wir betrachten nur die echten Kompositionsfaktoren. Und dann wollen wir zeigen, dass sie zyklisch von Primordnung sind. Dafür haben wir die Vorarbeit geleistet, also die in Skript 18, Proposition 18.2 ist hier wesentlich und Satz 19.7. Das werde ich also eine Richtung lesen, sei G auflösbar und wir nehmen eine Kompositionsreihe. Per Definition von Kompositionsreihe sind die Kompositionsfaktoren einfach. Also GI modulo GI plus 1 ist einfach. Außerdem, weil das eine Kompositionsreihe ist, ist diese, weil wir angenommen haben, G sei auflösbar und diese Kompositionsreihe, diese Kompositionsfaktoren, die Quotienten sind, dann bekommen wir ja, dass jede Untergruppe auflösbar ist und jede Faktorgruppe auflösbar ist. Das bekommen wir letztendlich von Satz 19.7, dass alle diese Kompositionsfaktoren auflösbar sind. Es folgt aus Bemerkung 20.1, dass diese Kompositionsfaktoren abelsch sind. Und entweder sind sie trivial, also das ist der Fall, wo GI gleich GI plus 1 ist, oder sie sind zyklisch mit Primordnung, das haben wir in Proposition 18.2 bereits bewiesen. Jetzt die andere Richtung. Da G endlich ist, existiert wegen Jordan Hölder eine Kompositionsreihe. Also wir nehmen solche in Stern, hier in diese Gleichung Stern. Per Annahme sind die Faktoren, also die Kompositionsfaktoren, zyklisch mit Primordnung. Dann sind sie besonders abelsch und damit ist die Reihe Stern sogar eine auflösbare Reihe. Also sogar sind diese Faktoren abelsch und damit bekommen wir sogar eine auflösbare Reihe. Und damit haben wir die andere Richtung bewiesen. Gut, jetzt wollte ich noch hier im Zusammenhang mit diesem thematisch noch Satz 20.3 beweisen. Das ist die Ergänzung zu den SN und AN-Aussagen. Also hier betrachten wir jetzt N größer gleich 5. Wir wollen zeigen, dass AN einfach ist. Das ist jetzt ein Routinebeweis, also wir benutzen hier keine größeren Sätze, außer die, die wir in der linearen Algebra 2 gesehen haben. Das ist so eine kombinatorische Argumente, die werde ich dann vorlesen. Das ist sehr ähnlich wie die Argumente, die wir damals in Skript 4 der linearen Algebra 2 bzw. in Übungsblatt 5 gesehen haben. Also ich werde zum Beispiel jetzt hier daran erinnern, dass wir bewiesen haben in linearer Algebra 2 ÜB 5 Aufgabe 5.3b, dass AN von 3 Zirkeln erzeugt ist. Das werden wir jetzt benutzen. Jetzt sei K nicht trivial, eine nicht triviale normale Untergruppe. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass K gleich AN ist. Damit hätten wir dann gezeigt, AN ist einfach. Gut, und jetzt der Beweis ist ja zwei Behauptungen. Behauptung 1, wenn K überhaupt ein Dreizirkel enthält, dann enthält K alle Dreizirkel. Ja, und wenn K alle drei Zirkel enthält, dann ist natürlich K gleich AN und somit wären wir fertig. Also erstmal beweisen wir Behauptung 1, dann beweisen wir Behauptung 2, wo wir zeigen tatsächlich, dass K ein drei Zirkel enthält. Und dann ist der Beweis fertig. Gut, also wir nehmen an, ohne Einschränkung diese drei Zirkel sei diese Zirkel 1, 2, 3, sonst können wir das mit anderen Zahlen ersetzen. Es ist keine Einschränkung hier. Und jetzt nehmen wir ein drei Zirkel IJK beliebig und wir wollen IJK auch hier in K bekommen. Und da kommt die Normalität von K rein. Also wir betrachten diese Permutation Gamma, die ich hier angegeben habe. Diese Gamma ist ohne Einschränkung eine gerade Permutation. Also diese Permutation, da nehmen wir eben diese Zirkel 1, 2, 3. Also wir nehmen diese Elemente 1, 2, 3 und die Permutation soll eben die 1 auf die I und die 2 auf die J und die 3 auf die K bilden und dann 4, 5 und so weiter. Da werden die 4 auf ein L abgebildet und die 5 auf ein M. Und das ist der Trick. Jetzt berechnen wir nämlich Gamma mal 1, 2, 3 mal Gamma invers und wenn wir das mit Multiplikation von Permutation berechnen, bekommen wir genau unser Zirkel, unser Dreizirkel IJK. Und wir sehen, weil K normal ist, dass diese konjugierte Element Gamma 1, 2, 3, Gamma invers wieder in K liegen muss. Das ist die Definition von normal. Also haben wir unsere Behauptung 1 gezeigt. Die Behauptung 2 ist etwas mehr Berechnungen, also wir müssen ein bisschen argumentieren. Jetzt wollen wir zeigen, dass wirklich diese nicht triviale Untergruppe tatsächlich immer ein Dreizirkel enthalten muss. Also wir nehmen uns ein nicht triviales Element Alpha und wir wählen Alpha mit maximaler Anzahl von Fixpunkten. Fixpunkt, das heißt, dass ein Element J ist ein Fixpunkt von Alpha, wenn Alpha J gleich J ist. Das haben wir in Linearalgebra 2 schon diskutiert. Jetzt können wir die maximale Anzahl von Fixpunkten nehmen. Bemerke, dass Alpha jedoch wenigstens mehr als zwei Elemente bewegen muss. Alpha ist keine Transposition, Alpha ist kein Zweizirkel, weil Zweizirkel gehören ja nicht in AN. Zweizirkel sind keine gerade Permutation. Okay, gut, also wir wissen, Alpha muss wenigstens drei Elemente bewegen und jetzt können wir unseren Fundamentalsatz für die Schreibung von Permutationen in dem SN ausnutzen. Wir wissen, dass wir Alpha entweder als A in der Darstellung A schreiben oder in Darstellung B schreiben als Produkt von disjunkten Zirkeln. Okay. Jetzt, wenn wir eine Fallunterscheidung hier machen, auf jeden Fall machen wir jetzt einen Trick. Wir setzen Beta ist gleich diese drei Zirkel 3, 4, 5. Und wir interessieren uns jetzt für Alpha 1, das ist Beta mal Alpha mal Beta invers. Alpha 1 liegt in K, weil K normal ist. Und mit diesem Alpha 1 werden wir jetzt bewirken, was wir wollen. Wenn wir berechnen, dann sehen wir, dass diese Alpha 1, also Multiplikation von Zirkeln, sehen wir, dass Alpha 1 eben 1, 2, 4, also diese Zirkel, was mit 1, 2, 4 anfängt und vielleicht noch weiter im Fall A ist, oder Alpha 1 ist diese Transposition 1, 2 mal Transposition 4, 5 mal möglicherweise andere Faktoren im Fall B. Auf jeden Fall sehen wir, dass Alpha 1 ungleich Alpha ist. Und jetzt betrachten wir eine Alpha 2, das ist Alpha 1 mal Alpha invers. Weil Alpha 1 ungleich Alpha ist, ist diese Alpha 2 ebenfalls ungleich 1. Also nicht trivial, und diese Alpha 2 liegt in K hier wieder. Gut, jetzt wollen wir eben einen Widerspruch bekommen, indem wir die Minimalität widersprechen. Wir beobachten, dass für jede L größer als 5, was durch Beta fixiert ist, ebenfalls durch Alpha fixiert ist, also L auch durch Alpha 2 fixiert ist. Wir sehen also vom direkten Rechnen im Fall A, dass Alpha 2 von 2 gleich 2 ist. Und außerdem bewegt Alpha in diesem Fall A, die Elemente 1, 2, 3, 4 und 5. Also sehen wir, dass Alpha 2 einen extra Fixpunkt hat, nämlich der Punkt 2. Der wird ja bewegt von Alpha, aber fixiert von Alpha 2. Also haben wir ein Alpha 2 in K gefunden mit einem extra Fixpunkt. Das ist ein Widerspruch. Analog argumentieren wir in Fall B. Damit ist der Beweis vollendet und wir bekommen ein Korrelat, das für n größer gleich 5 Sn ist nicht auflösbar. Beweis, sonst wäre ja wegen Satz 19.7 auch An auflösbar. Da aber An einfach ist, folgt wegen Bemerkung 20.1, dass An abelisch ist. Und das ist ein Widerspruch, denn wir haben ja gezeigt, damals in der Linearalgebra 2 und nochmal in Erinnerung gebracht, in Skript 18, dass eben an für n größer gleich 4 nicht abelisch ist. Und das ist ein Widerspruch. Diese Tatsachen, dass an einfach ist und sn nicht auflösbar ist, wenn wir wieder benötigen in der Galois-Theorie, wenn wir Galois-Erweiterungen studieren. Also das behalten wir für später. Jetzt will ich mit Absatz 20 anfangen, also mit Abschnitt 20, die Silo-Sätze. Diese ganze Gruppentheorie, die wir hier entwickelt haben bisher in diesem Kapitel, hat eigentlich zum ein wichtiger Zweck ist, eben diese Silo-Sätze zu beweisen. Also wir wollen die Silo-Sätze hier aussagen und jetzt zur Motivation. Diese Silo-Sätze, das sind Sonderfälle, wo die Umkehrung von Lagranges Satz gilt. Also die Umkehrung von Lagranges Satz. Wir interessieren uns dafür, wann gibt es eine Untergruppe der Ordnung, ein Divisor von der Ordnung der Gruppe. Okay? Gut, also sei G stets eine endliche Gruppe. Silo 1 besagt, sei P eine Primzahl und K in eine natürliche Zahl, so dass P Potenz K die Ordnung von G teilt. Dann hat G eine Teilgruppe H der Ordnung P Potenz K. Das ist Silo 1. Und übrigens, Definition 20.5, hier Ende von Seite 2, besagt, eine solche Teilgruppe H mit H gleich P Potenz M, wobei M maximal ist, heißt eine Silo-P-Untergruppe. Jetzt lese ich weiter in Seite 3, Silo 2. Also Silo-P-Untergruppen H1 und H2 sind zueinander konjugiert. Das heißt, es existiert ein A in G, so dass H2 gleich A mal H1 mal A invers. Zweitens, die Anzahl der Silo-P-Untergruppe ist ein Divisor vom Index von H in G für jede Silo-P-Untergruppe H. Und außerdem ist diese Anzahl kongruent 1 modulo P. Drittens, jede Untergruppe der Ordnung P Potenz K ist enthalten in eine Silo-P-Untergruppe. Das ist viel zu beweisen und dafür brauchen wir eigentlich noch viel Theorie zu entwickeln. Und diese Theorie basiert sich auf Gruppenaktionen. Also ich werde jetzt Gruppenaktionen hier am Ende von Seite 3 und Ende vom Skript 20 einführen und dann geht es los im Skript 21, da werden wir Gruppenaktionen studieren, ganz genau untersuchen und die wichtige Bahngleichung dann zeigen. Aber hier erstmal die Definition 20.6. Sei G eine Gruppe und S eine nicht leere Menge, eine Abbildung von G kartesisch Produkt S in S, welches G, also ein Tupel Gx auf G mal X abbildet, heißt eine Gruppenaktion, falls diese zwei Axiome gelten, also 1 mal x ist gleich x für alle x in S und g1 mal g2 mal x ist gleich g1 mal g2 mal x für alle x in S und für alle g1 und g2 in G. Wir sagen auch, dass g operiert auf S. Jetzt wollen wir noch zuletzt die Definition 20.7, wenn sagen wir, dass zwei Aktionen äquivalent sind auf zwei verschiedene Mengen S und S', wenn es eine Bijektion nu gibt, so dass gilt, dass nu von gx gleich g fall nu von x für alle g in g und x in s. Wie gesagt, wir werden dann im Skript 21 unsere Untersuchung fortsetzen. Also tschüss und auf Wiederhören im Skript 21.